Herzlich willkommen im Podcast, lieber Hanno, heute hier zu Gast. Wie geht's dir?
Ja, danke, lieber Kolja. Mir geht's gut. Dankeschön. Hier scheint die Sonne auf den Bahamas.
Das kann man wahrscheinlich häufiger dort erleben. Haben die noch mehr Sonnenstunden als auf Mallorca, oder?
Das ist ein Wahnsinn, ja. Also die haben so viele Sonnenstunden, dass wo wir mit unserem Solar-Profi zusammengesessen sind und der die Berechnungen machen wollte für unser Projekt hier, der hat dreimal nachgoogeln müssen, weil er es nicht geglaubt hat, wie viele Sonnenstunden hier das auf der Insel hat, weil die Sonne sehr früh aufgeht eigentlich, sehr spät untergeht und zwischendrin eigentlich fast nur Sonne ist. Also es ist eigentlich ein Paradies für Solarparks hier.
Aber es gibt ja auch irgendwie so ab und zu so ein paar so Regenwochen, oder? So richtig, so mit Monsun irgendwie, oder wie ist das da?
Ja, das ist halt im Sommer sozusagen, also wenn bei uns auf Mallorca Sommer ist, dann ist hier quasi Winter, aber Winter heißt nicht, dass es jetzt kälter ist oder so, wie in Europa, sondern Winter hier ist halt einfach, dass dann die Hurricane Season ist, die ist dann von Juni bis Ende August ungefähr. Und da bläst dann der Wind, da regnet es ein bisschen mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier einen tropischen Regen von morgens bis abends hast oder so. Ne?
Okay. Ja, jetzt bist du gleich eingestiegen auch mit bei uns auf Mallorca. Jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen allgemeiner auch ausholen, weil wie bist du überhaupt nach Mallorca gekommen? Du bist ja auch, glaube ich, deutscher Staatsbürger. Wie ist so ein bisschen dein Lebensweg gewesen? Warum hast du dich mit diesen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel Auswandern und so, und jetzt bis jetzt auf den Bahamas? Vielleicht kannst du das mal für unsere Zuhörer umreißen.
Ja, also letztendlich, also es ist so, es war jetzt nie früher nicht mein Ding zu sagen, ich will jetzt nach Mallorca auswandern, weil es da so schön ist. Ich habe ja Mallorca immer geliebt, bin da sehr häufig hingegangen, auch in Urlaub, und habe dann so gern gehabt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt ein Second Home auf Mallorca. Das war eigentlich so der Start sozusagen. Ne? Und dann,
wann war das?
Wann war das? Das war 2008 ungefähr.
Okay.
So rum, 2008, 2009. Und habe dann mir in dem wunderschönen Ort Calapi mein erstes Ferienhaus gekauft. Und dabei habe ich meinen heutigen Freund und Geschäftspartner, den Christoph, kennengelernt. Und der hat mir damals die Mortgage gemacht für mein Haus, die Hypothek. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und ich habe damals mein Geld verdient mit Finanzdienstleistungen und habe mit Leads gearbeitet. Das heißt, ich durfte sozusagen meine Kunden zurückrufen und sagen, ja, was kann ich für sie tun? Wie darf ich ihnen konkret weiterhelfen? Das war sozusagen meine Eingangsfrage. Und das war ein ganz angenehmes Arbeiten. Und da ich eigentlich Immobilien schon immer geliebt habe, das heißt, egal wo ich hingekommen bin, in welchem Urlaubsort auf der ganzen Welt, ich habe mich immer auf die Immobilienbüros gestürzt, wo dann die Kataloge drin waren, um zu gucken, wie ist denn eigentlich so der Markt da? Was kosten eigentlich so die Häuser hier? Also ich war immer unglaublich interessiert an Immobilien, mir hat es total Spaß gemacht. Und dann hat ein guter Freund von mir, hat eh schon immer zu mir gesagt, der Steffen, der hat gesagt, Hanno, Mensch, eigentlich musst du Immobilien machen, ja, weil du bist so ein guter Verkäufer und in Immobilien ist einfach unglaublich gutes Geld verdient, ja. Warum machst du eigentlich nicht Immobilien, ja? War aber nie auf dem Thema, habe also meine Finanzdienstleistung brav gemacht in Deutschland und habe dann dieses Haus auf Mallorca gekauft. Und der Christoph, der damals mir die Hypothek gemacht hat auf Mallorca, der hat gesagt, Hanno, das ist ja Wahnsinn. Ich habe hier im Prinzip das Gleiche, wie du hast. Ich habe auch diese Leads. Ja? Du kannst auch meine Kunden anrufen und sagen, wie kann ich denn dir weiterhelfen? Weil er hat diese Hypotheken gemacht. Ja? Und auf Mallorca ist es so, dass unglaublich viele Hypotheken, also die Hypotheken auf Mallorca sind eher immobilienlastig. Ja, also das heißt, da ist die Immobilie eigentlich wichtiger, wie das, was du als Person bist. Und da auf Mallorca viele Häuser irgendwie einen illegalen Pool haben oder irgendwelchen Anbau oder irgendwas nicht eingetragen ist und so weiter. Also es ist einfach ein Riesenthema auf Mallorca. Und das bewerten die Banken nicht. Das heißt, viele Hypotheken auf Mallorca scheitern eigentlich an der Bewertung sozusagen der Immobilie. Und der Christoph hatte damals die ganzen Sachen fertig gehabt mit der Bank und so weiter. Und es war für viele Kunden immer alles klar. Und auf einmal heißt es, okay, du kannst, alles geht klar, aber du musst dir eine andere Immobilie suchen. Ja? Das heißt, die Kunden haben dann eigentlich im Prinzip schon vom Mindset her alles da gehabt, wollten kaufen und hat es an der Immobilie gefehlt. Und dann haben die gesagt, hat der Christoph gesagt, sag mal, Hanno, kannst du denen nicht helfen? Du hast doch immer so eine gute Spürnase und mach doch mal. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, okay, wenn mir langweilig ist, gib mal so ein paar Leads her und habe einfach mal ein paar angerufen und gemacht. Mhm. Und dann habe ich auf einmal angefangen, die ein oder andere Immobilie da unten zu verkaufen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, das macht ja Spaß. Und Umsatz bringt es auch, es ist okay. Und dann habe ich irgendwann mal mehr Umsatz mit Immobilien da unten gemacht, wie mit meiner Finanzdienstleistung in Deutschland. Und dann hat mich quasi die Insel gerufen und hat gesagt, okay, jetzt muss ich von da unten mehr arbeiten. Und dann habe ich quasi die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, jetzt gehe ich da runter, jetzt mache ich es richtig. Und das war der Weg, warum ich eben nach Mallorca gekommen bin. Und ja, war eine gute Entscheidung damals.
Ja, der Immobilienmarkt hier auf Mallorca, der boomt ja sowieso, ne? Ich meine, ich beschäftige mich ja viel auch mit den Nachrichten in Deutschland und was dort so an Gesetzen und Zinsen und alles gerade so abgeht. Und da ist ja die Stimmung jetzt auch zum Beispiel in unserer Immobiliengesellschaft, wo ich auch beteiligt bin in Leipzig, da ist die Stimmung aktuell nicht so gut noch wie jetzt vor anderthalb Jahren, ne? Wo Niedrigzinsumfeld war und so weiter. Da hört man immer mehr so ein bisschen vom Kriseln und auch von vielen Leuten, die jetzt verkaufen wollen oder sogar müssen, aber dann schockiert sind über die Preise, die dort jetzt mittlerweile dann sie akzeptieren müssen, weil halt nicht mehr die Preise gezahlt werden. Aber ich habe gerade gelesen, auf Mallorca soll es irgendwie nach wie vor einfach richtig boomen. So, ne? Also es ist ein ganz anderer Markt als zum Beispiel auch in Deutschland, oder?
Ja, also Mallorca, ist es eine Insel, die Immobilien sind begrenzt auf Mallorca. Und Mallorca hat auch damals in der Krise 2008, 2009, hat es nicht so krass erwischt wie das spanische Festland zum Beispiel. Und das ist jetzt genau mit der Krise wieder genauso. Also das Geld für Ferienimmobilien, für ein Zweithaus sozusagen, ist bei vielen einfach noch da. Dann ist natürlich das Klima auf Mallorca ein ganz anderes. Das heißt, der Markt auf Mallorca ist auf jeden Fall da. Für mich gefühlt teilweise sogar größer wie noch vor 5 bis 10 Jahren. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass der Amerikaner die Insel immer mehr entdeckt. Das heißt, es gibt jetzt auch schon Direktflüge von New York. Die wollen jetzt Direktflüge machen, auch von Miami. Also das heißt, die Amis stürzen sich total auf Mallorca. Kommt auch durch die ganzen Serien auf Netflix, wo einfach viele Amis auch auf Mallorca unterwegs sind und so weiter. Und so sind die da drauf aufmerksam geworden und das ist Wahnsinn. Also auf Mallorca im Moment sind unglaublich viele Amerikaner und die kaufen jetzt ganz groß. Ein Freund von mir, der hat ein wunderschönes Haus in Maui und auch der bevorzugt jetzt im Moment Mallorca zum Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon interessant.
Ja, wenn man eben halt trotzdem so ein bisschen die europäische, auch deutsche Nähe noch hat zum deutschen Festland und irgendwie auch so vielleicht so ähnliche Infrastruktur und so, was man halt schon kennt. Also das ist bei mir jetzt auch immer, auch wenn man jetzt gleich über das Thema Auswandern und so redet, wo man ja auch überlegt, okay, welche Verbindungen habe ich denn noch so in mein Heimatland? Und also beispielsweise bei mir sind die ja auch geschäftlicher Natur. Und allein sowas wie Zeitzone, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen, da haben wir auch schon gemerkt mit den Terminen, da mussten wir, glaube ich, haben wir jetzt 3 Anläufe gebraucht, weil jedes Mal irgendwie ist ja bei dir jetzt gerade vormittags, bei mir ist es jetzt schon 4:30, ne? Und das sind ja auch alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ich glaube, das schätzen viele Leute an Mallorca einfach, dass du halt zwar dieses Inselfeeling und diese mediterrane Kultur und das Klima hast, auf der anderen Seite aber doch dann eben den 1,5 Stunden Flug nach irgendwie München oder Nürnberg oder Basel oder so, ne?
Ja, genau.
Ja. Auswandern. Jetzt bist du aktuell aber, weiß ich gar nicht, ob offiziell oder wie auch immer, auf den Bahamas und das ist ja dann doch schon ein ganz, ganzes Eck von Mallorca entfernt, ja. Und mich würde mal interessieren, wie kommt man denn von Mallorca auf die Bahamas? Hat das mit Investments zu tun? Hat das jetzt einfach mit dem persönlichen Lebensmittelpunkt zu tun? Oder warum Bahamas?
Ja, also erstmal, ich bin ganz offiziell hier, sogar mit meiner Familie und meinen vielen Kindern. und die hier auch auf die Schule gehen, auf die internationale Schule. Und die Auswanderung hier sozusagen war auch wieder, wie damals von Deutschland nach Mallorca, wieder berufsbedingt. Ja, also das heißt, wir haben auf Mallorca in den letzten 8 Jahren ungefähr knapp 100 Häuser gebaut und also entwickelt und gebaut. Und dieser Markt auf Mallorca ist am Runtergehen. Also das heißt, die Mallorca, die Regierung, die will eigentlich nicht mehr wirklich, dass diese vielen Baustellen sind auf der Insel, was ich auf der einen Seite auch verstehen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Branche nicht wirklich gut auf Mallorca. Ja. Die ganzen Gemeinden, vor allem in der Gemeinde, mit der wir es zu tun haben in Jukmajor, die legen einfach überall Steine in den Weg, wo es überhaupt nur geht. Ja, das ist, es ist nachher mit Abnahme von den Häusern, mit Finale de Obra und Wohnbarkeitsbescheinigung, diesen ganzen Themen, das ist einfach unglaublich kompliziert, weil die einfach nicht wollen. Und wenn die nicht wollen, dann kommt es halt nicht und das macht es einfach schwierig. Das heißt, heutzutage auf Mallorca herzugehen und zu sagen, okay, wir kaufen Grundstücke, wir entwickeln die, wir bauen die und verkaufen die dann, ist unglaublich schwierig geworden. Also auf Mallorca kann man meines Erachtens jetzt im Moment noch bauen, um selber einzuziehen, weil dann ist es zweitrangig, ob die ganzen Unterlagen kommen oder nicht und wie auch immer, weil dann kann ich es währenddessen zumindest nutzen. Aber als reines Investment jetzt herzugehen und zu sagen, man kauft Grundstücke, entwickelt die und baut die. Also allein die Baugenehmigung, die braucht einfach 1 bis 2 Jahre. Wir haben sogar Baugenehmigungen, die wir schon 2018 eingereicht haben und die immer noch nicht haben. Ja? Also von daher gesehen ist es aus Investorensicht wirklich schwierig geworden, auf Mallorca in der Branche den dementsprechenden Erfolg zu haben. Mhm. Und dann sind wir während Corona, konnten wir ja nicht allzu viel tun auf Mallorca, haben wir uns mal zum Lunch getroffen mit einem Freund, der auch investiert, auch auf Mallorca, auch in Calapi und Häuser baut. Und der hat uns dann beim Lunch erzählt, dass er ein zweites Haus hat auf den Bahamas. Und dann haben wir gedacht, wow, okay, das ist ja interessant. Ja, wo denn? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann hat er uns das alles gezeigt und hat gesagt, boah, guck mal, da gibt's diese Insel Grand Bahama. Das ist eine von 700 Inseln der Bahamas. Die ist direkt um die Ecke von Florida. Das heißt, 25 Minuten Flugzeit, 2 Stunden mit dem Boot. Ist quasi ein Vorort von West Palm Beach beziehungsweise von Miami. Und hat von der Infrastruktur eigentlich alles, was du dir nur träumen kannst. Sie haben diese ganzen Wasserstraßen auch da, wie in Florida. Das heißt, man kann mit seinem Boot an sein Haus hinfahren. Da sind die Docks vorm Haus. Und da hat er gesagt, da gibt es sogar Grundstücke. Hast du vorne deinen Strand und hinten hast du den Kanal. Das heißt, du hast auf deinem Grundstück einmal Strandzugang und hinten kannst du noch dein Boot am Kanal parken und so weiter. Also ist das mega. Und dann hatten der Christoph und ich haben dann gedacht, okay, das müssen wir uns angucken. Das ist ja Wahnsinn, ja. Und dann hat es uns gerissen, haben gesagt, okay, komm, let's do it, let's go. Wir konnten aber damals Corona-bedingt nicht über die USA fliegen, durfte keiner einreisen. Dann haben wir gesagt, alles klar, wir müssen uns das jetzt angucken, weil jetzt sind natürlich auch die Preise unten, wenn wir kaufen wollen. Und dann sind wir in die Domrep geflogen, weil Domrep ging eigentlich immer und haben dann in der Domrep ein Privatjet gechartert. Und sind mit der Citation dann hier rüber geflogen nach Grand Bahama und haben uns das angeschaut. War wirklich nichts los auf der Straße. Extrem ruhig und haben dann uns direkt in die Insel hier verliebt und haben einfach auch dieses Riesenpotenzial gesehen, was hier ist. Weil einfach im Vergleich zu Nassau, auch es ist eigentlich die Hauptinsel der Bahamas und die meistbevölkertste, die Preise einfach um ein Vielfaches günstiger waren. Und wir aber einfach gesehen haben, dass einfach die Location aber um ein Vielfaches besser ist wie Nassau. Also langfristig gesehen, ja. Und dann haben wir einfach die gleichen Gegebenheiten eigentlich vorgefunden wie auch auf Mallorca. Weil auf Mallorca haben wir uns auch konzentriert auf den Süden. Gerade in Calapi, wo wir 80% unserer Projekte gemacht haben. Und im Südwesten war aber der Place to be sozusagen, wo die Preise auch um ein Vielfaches teurer waren. Und die Leute uns teilweise ausgelacht haben, warum wir in Calapi bauen wollen. Ja, ich meine, da ist ja nichts los. Was wollt ihr in Calapi? Das ist ja, um Gottes Willen, am Arsch der Welt. Ja, gut, ich habe mich in diesen Ort verliebt gehabt, in dieses Calapi. Ich habe mein Häuschen dort gehabt und habe gesagt, nee, das hat ein Wahnsinnspotenzial. Und das hat sich nachher auch so entwickelt, dass es wirklich das Richtige war, auf dieses Calapi zu setzen. Weil wir mittlerweile, also damals konnte man noch Grundstücke kaufen in der ersten Linie für 300.000, heute kriegt man nichts mehr unter 1,5 Millionen. Und diese Entwicklung, die kriegt man natürlich nicht im Südwesten hin und diese Entwicklung kriegt man auch nicht in Nassau hin, aber in Grand Bahama hat man einfach diese Chance, weil hier total die Aufbruchstimmung ist. Also hier werden in den nächsten 5 Jahren mehr als 2 Milliarden Dollar investiert in Projekte, in Developments etc. pp. Und ja, ist eine gute Zeit einzukaufen jetzt und dann haben wir einfach gedacht, okay, müssen wir tun, machen wir. Und dann kommt natürlich eins zum anderen. Also wir haben dann vor 2 Jahren ungefähr dann eingekauft hier auf der Insel Land, haben die letzten 2 Jahre hier alles entwickelt und jetzt ist es soweit, dass wir jetzt vor 10 Tagen ungefähr die Baugenehmigung erhalten haben und können jetzt loslegen. Und das ist natürlich dann auch der Zeitpunkt, wo wir sagen mussten, der Christoph und ich, jetzt können wir das nicht mehr mit Springen machen, sondern jetzt müssen wir wirklich auch hier wohnen. Weil wenn man dann so viel Baustellen hier hat, dann das geht einfach nicht. Das ist halt typisch Insel, das geht auch auf Mallorca nicht. Man kann nicht von Deutschland aus auf Mallorca ein Haus bauen und genauso wenig kann man von Mallorca aus auf Bahamas ein Haus bauen. Das heißt, da muss man einfach vor Ort sein, weil einfach die Inselkultur, die Inselmenschen einfach anders ticken, das ist einfach ein langsameres Tempo, über Telefon geht schon mal gar nichts, das heißt, da muss man sich einfach treffen, ja.
Und wenn man ja einen Direktflug hat nach Miami, das wäre echt natürlich richtig nice, von Mallorca, dann ist man ja von Miami auch relativ schnell dann wiederum auf den Bahamas, ne? Das wäre natürlich noch besser von der Anbindung.
Ja, total. Vor allem, wir haben in unserem Projekt, also wir haben hier ein relativ großes Projekt, eine Insel. Wir haben eine Insel auf der Insel sozusagen gekauft, also das heißt, es ist auf Grand Bahama, die Infrastruktur ist komplett da und man fährt dann über eine Brücke auf einen Inselarm sozusagen, es ist eigentlich die einzige Gated Island auf den Bahamas und damit unsere Bewohner dort und die Kunden die perfekte Anbindung haben auch nach Florida, ich meine, hier fliegen von Grand Bahama aus mehrere Maschinen pro Tag, eine halbe Stunde. Trotzdem will man natürlich von diesen offiziellen Flügen unabhängig sein und deshalb jeder, der ein Haus bei uns kauft, hat automatisch Zugang zu einem Privatchat. Also das heißt, der Chat kommt quasi mit dem Haus dazu. Dann ist man noch schneller und noch flexibler in Florida.
Oder mit dem Jetski, aber dann dauert es ein bisschen länger, ja?
Dauert ein bisschen länger, aber er macht Fun, geht, funktioniert, haben auch welche gemacht, kann man auch auf YouTube irgendwelche Videos finden, wenn man da sich mal auf die Suche machen möchte, wie die dann mit ihren Jetskis von West Palm Beach über Bimini nach Grand Bahama fahren, genau.
Im heutigen gesponserten Beitrag von AG1 möchte ich dir ein bisschen etwas über die Macht der Gewohnheit und das effektive Tracking erzählen. Bereits seit einigen Monaten berichte ich ja hier über die Vorteile von AG1, also dem Produkt, welches insgesamt aus über 75 hochwertigen Inhaltsstoffen besteht. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, sogar Bakterienkulturen aus echten Lebensmitteln. Und ich habe auch immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass man regelmäßig, wenn man sich neue Dinge vornimmt, diese auch umsetzt. Häufig ist es aber so, wenn wir neue Gewohnheiten umsetzen und etablieren wollen in unserem Leben, dass sie sehr schnell wieder durch die alten Gewohnheiten ersetzt werden. Nehmen wir an, du bist zum Beispiel darauf gepolt, jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde länger im Bett zu liegen und unproduktiv am Handy irgendwas zu machen. Und jetzt sagst du dir auf einmal, nein, ich möchte aufstehen morgens, direkt mein AG1 nehmen und ein bisschen Sport machen. Und wenn es nur 10 Minuten ist, dann machst du das vielleicht ein, zweimal und danach wirst du wieder sukzessive in alte Verhaltensmuster zurückgehen. Und das ist ja eine Sache, die wirklich immer und immer wieder bei uns Menschen zu beobachten ist und ich nehme mich da selber gar nicht von aus. Aber es gibt einen einfachen Trick, wie man das umgehen kann. Und zwar durch effektives Tracking. Was meine ich damit? Für mich ist sowas häufig sehr leicht. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Fitnessszene. weil man dort ständig Bilder von sich macht. Ja, Bilder vor dem Spiegel, Bilder irgendwie von seinen Rezepten, Bilder irgendwie von seinem Training und so. Und auch wenn das jetzt in diesem Fall der beruflichen, ja, Leistung dient, hat das eben einen effektiven Einfluss auf die Gewohnheiten, die man selber sich vornimmt. Und das kannst du kopieren. Das bedeutet, wenn du jetzt dein AG1 nimmst, dann mach doch einfach mal davon eine Art Fototagebuch, dass du es zum Beispiel mit unterschiedlichen Rezepten auch anfängst zu machen, mal mit dem Einsaft, mal mit irgendwie einem grünen Smoothie oder so. Und dann machst du so ein Fototagebuch und trackst das Ganze über einen längeren Zeitraum, legst dir zum Beispiel eine Datei auf dem Computer an. Und das sind halt Möglichkeiten, die dazu führen werden, dass du nach und nach es häufiger umsetzt und somit auch mehr Ergebnisse erzielst. Als ich zum Beispiel früher mal angefangen habe, immer die Tagesziele, die ich erreichen will beruflich, aufzuschreiben. Ich habe mir immer am Abend vorher in mein Notizbuch einfach aufgeschrieben, was sind so die 4, 5 Dinge, die ich morgen erreichen will. Und dann habe ich immer auch Fotos davon gemacht, beziehungsweise geteilt. Du kannst natürlich auch einfach, wenn du ein Notizbuch hast, musst du keine Fotos machen, dann hast du ja das Notizbuch vor dir. Und immer, wenn ich mir dann häufiger das angeguckt habe, war ich jedes Mal wieder motiviert, weil ich gesehen habe, ah, okay, eine Sache habe ich hier nicht geschafft. Lass uns mal versuchen, das morgen besser zu erreichen. Und durch diese Form von Tracking hast du einfach eine viel häufigere Umsetzung von den Dingen, die tatsächlich wichtig sind, und im Fall von AG1 eben dem, dass du leistungsfähiger wirst. Und genau das ist es eben bei mir. Ich muss halt dieses Jahr nicht ein einziges Mal mehr groß nachdenken, diese neue Gewohnheit zu etablieren, dass ich morgens nach dem Aufstehen kurz Sport mache, dass ich mir dann mein AG1 nehme, dass ich einen Messlöffel, 250 Milliliter Wasser, ein bisschen Rhabarbersaft einfach in den Shaker oder ins Glas umrühren oder shaken, und das Ganze dauert 60 Sekunden. Es ist also einfach. Problem ist aber, dass es genauso einfach ist, es nicht zu tun. Und dann verzichtet man eben auf diese ideale Ergänzung, dann verzichtet man darauf, dass man jeden Tag etwas auch für seine Gesundheit tut, und dann kommt man auch nicht in diese Situation, dass man später irgendwann sagt, hey, cool, danke, mein liebes 20-jähriges Ich, dass du so viel investiert hast. Und genau aus diesem Grund würde ich dir empfehlen, dass du zusätzlich zu den neuen Gewohnheiten immer irgendeine Art von Tracking einbaust, was dir regelmäßig Feedback gibt, dass du siehst, ah, wenn ich viel mache, bekomme ich auch mehr heraus. Und das wiederum wird dich auch wirklich motivieren, dauerhaft dabei zu bleiben. Das Coole ist, bei AG1 gibt es auch noch eine weitere Motivation, warum es sinnvoll ist, dafür sich zu entscheiden. Weil wenn du jetzt auf athleticgreens.com/Aktie mit Kopf gehst, dann erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos zusätzlich nämlich einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Die müsste ich auch mal wieder neu bestellen, diese Travel Packs. Die sind echt praktisch, weil man nämlich, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, ich bin jetzt diese Woche wieder in Berlin, dann will man natürlich irgendwie was Handliches mitnehmen, und dafür eignet es sich besonders gut. Also einfach auf athleticgreens.com/Aktien mit Kopf. Du kannst dieses Abo auch jederzeit pausieren und nach deinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Versuch es einfach.
Ja, was ja bei mir auch immer ein ganz wichtiges Thema mittlerweile ist, ist so dieses Ganze, und auch vor allem von meinen Zuhörern und insgesamt, wenn man sich jetzt so zum Beispiel, also ohne dass wir jetzt da näher irgendwie mit einsteigen müssen, aber wenn man sich die politische Landschaft beispielsweise anschaut, dann gibt es einfach immer mehr Unzufriedenheit so innerhalb von der Europäischen Union, wie das alles halt hier gemanagt wird und gehandelt wird. Und jetzt ist es ja egal, ob ich jetzt beispielsweise in Zypern oder auf Mallorca oder irgendwie in Italien oder Südfrankreich bin. Da bin ich zwar klimatisch gesehen vielleicht nicht mehr in Deutschland, aber trotzdem bin ich ja innerhalb von diesem EU-System samt seinen Steuern, samt seinen Regulierungen, samt seinen Gesetzen und so. Und aus dieser Perspektive ist es natürlich auch interessant, mal zu überlegen, hey, selbst wenn es jetzt nicht unbedingt der primäre Wohnsitz gleich ist oder so, aber auch eine Alternative zu haben außerhalb der EU, ne? Wo man dann halt zum Beispiel sagt, ja, ich meine, sei es jetzt Lastenausgleiche oder irgendwelche anderen Dinge, die dir noch einfallen können, wo man dann sagt, hey, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, auch mal zu schauen, wo es auf der Welt noch andere Orte gibt, was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, warum, also hast du dir vorher, als es zum Beispiel die Investitionsmöglichkeiten auf den Bahamas die angeschaut hast, hast du da noch andere auch Locations gehabt? Also zum Beispiel, warum jetzt Bahamas und nicht irgendwie Dubai oder in Asien oder so?
Ja, also Dubai, Asien wäre jetzt für mich nicht the place to live, ja. Dubai, weil es einfach künstlich erbaut ist. Ich war vor vielen Jahren mal in Dubai, wo das gerade angefangen hat. Da gab es noch keine Palm und gar nichts. Da war mir eingeladen von so einem Hotelfonds, der uns dann im Ballroom, im Goldenen, im Burj Al Arab war das, glaube ich, eine Präsentation dort gehalten hat, was die da alles vorhaben. Das war also noch ganz in den Startlöchern. Und es ist schon krass, was die da jetzt entwickelt haben. Aber es ist halt einfach alles. Ja, die Frage ist, ist es die Real World oder ist es nicht die Real World? Und Asien ist mir ein bisschen zu weit in die andere Richtung. Und hier ist man halt einfach auch vor den Türen von USA. Ne? Das Klima, es ist einfach Karibik. Ja, man hat hier einfach Sonne und Natur. Ja, unglaublich viel natürlichen Strand. Ja, man hat hier unglaubliche Tierlandschaft außenrum. Also die Fische. Korallen, Riffe und so weiter. Also es ist unfassbar. Hier ist wirklich die Natur noch ganz extrem unberührt in manchen Bereichen. Also gerade wenn man in den Osten, ins East End hinten raus, ein bisschen rausgeht, das ist Wahnsinn. Also da denkt man mal, ist einfach in einer anderen Welt. Ja. Man hat also quasi diese Entspanntheit, diese Ruhe hier, dieses Paradies und hat vor der Haustüre aber trotzdem halt dieses Big City Life. Ja. Ich meine, Miami ist schon eine Ansage vom Leben her, ja. Ja. Florida, die USA und so weiter, das ist schon gut, das vor der Türe zu haben, ja. Leben möchte ich jetzt dort nicht, aber es ist einfach gut, das da zu haben und quasi im Vorort von Miami zu wohnen, was aber natürlich auch steuerlich noch ein bisschen attraktiver ist wie die USA.
Genau, und das ist ja jetzt auch der zentrale Punkt, weil so rein vom Rechtssystem und von der Unabhängigkeit gehören ja auch die Bahamas nicht jetzt irgendwie zu den USA oder irgendwie zu Mexiko oder so, sondern sie sind ja eigentlich unabhängig, oder? Wie ist es?
Genau. Also im Juni. Entschuldigung, das habe ich,
was war das? Ja, also wie ist das Rechtssystem dort aufgebaut? Hat man dort, also jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt mal vergleicht, auch mit anderen Ländern, also was so, ja, Investitionssicherheit beispielsweise, politische Sicherheit angeht oder auch Kriminalität und all diese ganzen Aspekte, wie würdest du da die Bahamas einschätzen?
Also es geht jetzt nicht unbedingt, wie ich es einschätze, sondern die Fakten sprechen einfach für sich, ja. Es ist auf jeden Fall eine Safe Haven hier, weil wir haben allein zum Beispiel der Korruptionsindex ist absolut top, statistisch gesehen. Auch vom Recht her, es gilt British Law, also wir haben Commonwealth, das heißt, wir haben den Supreme Court in England, wenn irgendwas sein sollte, etc. pp. Also es ist schon absolute Sicherheit hier, Rechtssicherheit gegeben. Dann haben wir, sind die befreundet mit den USA, auch was Währung betrifft. Also der bahamesische Dollar ist gleichgestellt 1:1 mit dem US-Dollar. Das heißt, hier im Supermarkt gehe ich rein und kriege dann als Wechselgeld ein paar US-Dollar und ein paar Bahamas-Dollar oder umgekehrt oder ich bezahle gemischt und so weiter. Also das ist bloß ein anderes Zeichen drauf sozusagen, aber es ist es ist das gleiche Geld wert. Es ist denen auch egal, ob die jetzt mehr US-Dollar kriegen oder mehr Bahamas-Dollars, weil es einfach den gleichen Wert hat.
Okay, und steuerlich gesehen ist es einfach, also ohne jetzt eine steuerliche Beratung oder so zu haben oder so, du bist ja auch kein Steuerberater, aber das, was man natürlich so liest und sich auch selber informieren kann, steht ja auch überall, ist halt eben nahe null, ne? Also ich glaube, abgesehen von der Mehrwertsteuer oder so, hast du dort ja recht wenig,
genau. Steuern. Genau, also wie du schon gesagt hast, bin jetzt kein Steuerberater, ja, ich kann das nur aus meiner Privatperspektive einfach zeigen und sagen, ja, wir haben hier auf jeden Fall keine Einkommensteuer, was aber nochmal ein Vorteil auch ist hier von der Ecke, wo wir hier sind, also grundsätzlich ist mein Blickwinkel natürlich auch immer von der Real Estate Seite aus, also vom Immobilienbereich. Und da ist natürlich auch eine Grundsteuer eine ganz wichtige Sache bei einer Immobilie, vor allem bei einer Auslandsimmobilie oder Zweitimmobilie oder wenn ich eine Immobilie haben möchte, um sie nachher zu vermieten vielleicht über Airbnb und so weiter und so fort. sind natürlich auch Grundsteuerthemen ein wichtiges Thema. Gerade zum Beispiel in Florida, wenn ich in Florida ein Haus kaufe, habe ich unglaublich hohe Grundsteuer zu zahlen. Das ist also unfassbar, was da jedes Jahr an Geld weggeht, nur für die Grundsteuer. Auf den Bahamas gibt es grundsätzlich auch Grundsteuer, aber wir haben hier auf Grand Bahama in dem Bereich der Port Authority haben wir keine Grundsteuer. Das ist also eine Besonderheit hier. Und das heißt, unser Development ist in dieser Zone und somit haben wir hier auch keine Grundsteuer zu zahlen auf die Häuser.
Und wenn ich mir jetzt wahrscheinlich da meinen Wohnsitz hätte und ein Aktiendepot einrichte und Aktien verkaufe mit Gewinn, würde ich wahrscheinlich auch keine Steuern zahlen, ja. Also so alles, was mit Kursgewinnen und so weiter
zu tun hat. Genau, also wer hier wohnt, wer hier steuerlich sitzt, wer hier seinen Hauptwohnsitz hat, zahlt keine Steuern darauf, genau, korrekt.
Ja. Jetzt ist aber natürlich so, diese ganzen Tricksereien, die ja früher auch einige Leute versucht haben, also ich habe neulich gelesen, irgendwann mal Shakira beispielsweise, die hat irgendwie, war länger in Spanien, war aber vom Wohnsitz her halt irgendwie noch in Südamerika gemeldet und irgendwann hat dann das spanische Finanzamt gesagt, so, schöne Frau, Sie sind jetzt hier schon über 180 Tage in Spanien und jetzt müssen Sie halt hier Steuern zahlen und so. Und das waren ja auch früher viele Leute, so Prominente wie Boris Becker und andere, die irgendwie versucht haben, über irgendwelche Tricks halt eben ihre Steuern zu vermeiden. Aber heutzutage ist es ja so, willst du tatsächlich irgendwie deine steuerliche Situation verändern, dann musst du ja auch dich steuerlich selber ummelden. Du kannst halt nicht in Deutschland wohnhaft bleiben, auch nicht gemeldet, und dann irgendwie versuchen, irgendwie herumzutricksen, ne? Und von daher wäre jetzt die Frage, was sind denn so die Voraussetzungen in den Bahamas oder auf den Bahamas, dass man dort einen Wohnsitz irgendwie bekommt? Ist es da eher so wie in Monaco und so, dass man sich da irgendwie einkaufen muss quasi? Oder kann man einfach hingehen zum Amt und eine NIE-Nummer beantragen, so wie hier auf Malle? Also wie läuft dieser Prozess?
Also der Prozess läuft so, dass man hier ganz normal Investoren investieren muss, darf. Also wenn man investiert, wenn man $750,000 investiert, dann bekommt man auf jeden Fall seine Residency hier und es geht dann auch eigentlich relativ einfach. Es gibt sogar noch eine Besonderheit, wenn es jemand eilig hat und es schnell haben will, dann muss er 1,5 Millionen investieren, dann wird er bevorzugt behandelt. Das heißt, dann geht es sogar in 3 Wochen, sagen die, kann man auf der Homepage von Bahamas nachlesen. Also das ist eigentlich relativ einfach, das dann hier zu bekommen über diese Investition.
Und es ist dann egal, worin, also man kann auch einfach ein Unternehmen kaufen quasi dort oder man muss jetzt eine Immobilie kaufen oder wie ist das eingegrenzt?
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es eingegrenzt ist. Ich weiß aber, dass es, wenn man ein Unternehmen kauft oder wenn man in eine Immobilie investiert, dass es dann auf jeden Fall passt.
Okay. Wow, also es ist also anscheinend einfach das notwendige Kleingeld halt da, was man braucht, aber jetzt nicht irgendein großer rechtlicher Aufwand irgendwie, das dann zu bekommen, ne? Oder?
Nee, genau. Es ist natürlich auch interessant, jetzt wenn jemand jetzt sagt, ich will jetzt nicht ganz auf die Bahamas ziehen oder umsiedeln oder so, für wen es auch interessant ist, ist Leute, die zum Beispiel in den USA Geschäfte machen und die USA, die ja immer gerne dann die Hand aufmachen und sagen, jetzt zahl mal hier Steuern an uns, weil mit ESTA geht es dann irgendwann nicht mehr, da wollen sie das Visum und dann wollen sie dich da abwerben und sagen, hier, jetzt musst du mal bei uns hier Steuern zahlen. Wenn jemand also viel rüberfliegt und viel in den USA zu tun hat, dann ist das für die Leute immer ein Thema. Und wenn aber man hier in den Bahamas sein Haus hat, was direkt vor der Türe von den USA ist, dann ist es eigentlich völlig klar. Dann kann man sagen, hier, ich habe mein Haus in den USA und auf den Bahamas. Und dann ist das einfacher, viel einfacher, was die Amis betrifft.
Ah, verstehe. Okay, also auch aus der Perspektive interessant. Ja. Ja, gerade wenn man jetzt als Unternehmer in Deutschland also mit den USA und so zu tun hat, ja.
Genau.
Ja. Naja, ich meine, es ist ja auch interessant, weil viele denken ja immer, oder auch wenn man sich über dieses Thema mit anderen Unternehmern sich austauscht, dann sehen das ja viele immer so sehr starr, ne? Also wenn ich habe jetzt auch überlegt, also weil, klar, Mallorca bin ich jetzt bald 10 Jahre und ich bin immer oft so in diesen 10-Jahres-Rhythmen, dass ich mir dann auch irgendwann mal denke, so, hey, das muss jetzt nicht unbedingt bis an den Rest meines Lebens mein Hauptwohnsitz sein. Und eigentlich ist es ja auch in der modernen Welt gar nicht mehr notwendig, ne? Weil ich meine, theoretisch, wenn man jetzt einen Wohnsitz in den Bahamas hat und dort anmeldet, dann heißt es ja nicht, dass man das ganze Jahr über irgendwie auf den Bahamas verbringen muss, ne? Also ich könnte mir so, oder so ein Traum wäre tatsächlich von mir außerhalb der EU einen steuerlichen Wohnsitz irgendwann aufzubauen und dort mein Zentrum hin zu verlagern und dann den Rest des Jahres halt einfach sozusagen in Europa, also ob es jetzt Mallorca oder irgendwie Deutschland oder Frankreich ist, so ein bisschen als Gast, als Urlauber dann dort trotzdem noch zu sein. Natürlich unter den Einhaltungen dieser Vorschriften, dass du halt eben nicht länger als ein halbes Jahr oder so dort dich aufenthalten darfst, ne?
Mhm, ja, ja.
Aber dann hat man ja eigentlich nur noch immer diesen Aspekt mit den Kindern, oder? Ich meine, dass man jetzt, wenn man mobil sein will und gleichzeitig aber auch weit weg wohnt, dann kann man natürlich auch nicht jedes Jahr aufs Neue umziehen, oder?
Ja, ja. Genau. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, also die Schule hier, also meine Kinder gehen hier eben auf die internationale Schule und das ist eine tolle Schule, super Ausbildung, also das kann sich wirklich sehen lassen international, weil da einfach der britische Einfluss auch extrem da ist. Ne?
Okay, dann lernt man dann also ganz normal auch Englisch und so, denke ich mal, ne? Gibt es ja eigentlich eine andere Amtssprache außer Englisch oder nee, ne?
Bahamian English.
Bahamian English, okay. Reden auch viele Spanisch da, oder?
Also Bahamian English ist eigentlich schon Englisch, aber die haben halt einen krassen Slang.
Ja, okay. Ja. Nee, aber von daher, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Information und für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und wir hören uns, ne?
Ja, Kolja, alles klar. Danke dir.